Kurz, also ich komme von den Tirol-Kliniken, leite dort eine psychiatrische Abteilung, bin Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Suizidprävention und rechts oben sehen Sie sozusagen ein Zeichen für den Verein BIN. Verein BIN macht Suchtberatung, aber zunehmend da ist sozusagen die Suizidprävention ein Thema für uns. Eine Mitarbeiterin des Vereines BIN ist Frau Raffaela Banzer, die dann später noch einen Vortrag halten will. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte von Sabine, es ist die Geschichte von Sabine. Sabine kommt zu mir, weil die Schule mich kontaktiert, es ist ein Mädchen, das gerade suizidal ist und sie seien überfordert, ob das Mädchen vorbeikommen könne. Das ist sozusagen ein Effekt unserer suizidpräventiven Arbeit in Schulen, dass wir einfach auch kontaktiert werden, wenn es dort Probleme gibt. Und Sabine kommt zu mir, wirkt ungefähr wie 16 Jahre, hat ganz lange Haare, mit der sie ihr Gesicht verdeckt und sie erzählt mir ihre Geschichte. Ihre Eltern hätten sich schon vor vielen Jahren getrennt. Es sei dann relativ schnell ein Mann in den Haushalt der Mutter eingezogen. Die größere Schwester hätte die Möglichkeit gehabt, doch auch mehr Betreuung durch die Großmutter zu haben. Das wollte die Großmutter bei ihr nicht, weil das einfach die Großmutter überfordert hätte. Aber Sabine hat das als Zurückweisung erlebt. Der Stiefvater interessiert sich für das Mädchen überhaupt nicht, findet das Mädchen sei eine Last. Die Mutter gibt so Anzeichen für Interesse für Sabine, aber auch nicht wirklich die Partnerschaft, die neue, steht auch für sie im Vordergrund. Nach einer bestimmten Zeit erfahre ich, dass Sabine aufgenommen war vor 7 Jahren an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Innsbruck und hole dann die Krankengeschichte heraus und denke, jetzt schaue ich, ob sich das verifiziert, was sie erzählt, und es ist tatsächlich so. Man hat versucht, im Rahmen der Behandlung von Sabine die Eltern und Großeltern einzubinden, aber die haben eigentlich nicht die Zeit gefunden, sich in die Behandlung sozusagen einzubringen. Und alles, was das Mädchen an Zurückweisung, Nicht-Akzeptanz, wir haben den Begriff dann später, Emotional and Physical Neglect erfahren hat, erklärt einfach auch diesen suizidalen Zustand, den sie hat. Sie war vorgestern bei mir. Und da ist dann wieder eine Geschichte passiert, dass sie ihren ersten sexuellen Kontakt gehabt hat, den sie, das will ich jetzt nicht sehr ausbreiten, der Zeit zuliebe auch eigentlich als positiv empfunden hat, aber ihr unmittelbar danach mitgeteilt wurde, dass der Mann eigentlich kein Interesse an Beziehungen hat. Sie erzählt mir dann, dass sie eine Dose hat. Und ich frage, was ist in der Dose? In dieser Dose sind Rasierklingen. Ja, was tust du mit diesen Rasierklingen? Dann ein kurzes Schweigen und dann erzählt sie mir, dass sie sich mit dem schneidet und zwar so wieder abgebildet, nicht sehr tief, einfach sie sagt, es ist eher ein Kratzen, aber sie spürt einfach dann diesen Schmerz und dieser Schmerz entlastet sie und lässt sie Abstand nehmen von ihrem psychischen Schmerz, den sie erlebt. Das hören wir von vielen Jungen, die sich selbst schädigen, dass dieser Schmerz sie ablenkt. Jetzt sehen Sie, ich bin auf einem ganz anderen Ende auf einmal angelangt. Wir haben jetzt heute viel, viel über vollzogenen Suizid gehört, aber suizidale Handlungen oder selbstschädigende Handlungen, das ist ein ganz ein breiter Bereich. Und bei Sabine ist es ja so, dass sie auch suizidale Ideen und Gedanken hat, aber sich eben auch selbst verletzt. Und jetzt schaue ich, ob Sie das einigermaßen lesen können. Es ist an und für sich eine Folie, die weiter hinten dann noch einmal kommt. Aber ich bringe sie jetzt, weil einfach an dieser Folie ist ein Child Trauma Questionnaire abgebildet. Und da geht es um die verschiedenen Aspekte, die da wichtig sind. Und das ist einerseits der Total Score, aber Emotional Abuse, Physical Abuse, Sexual Abuse, Emotional Neglect und Physical Neglect, also das Nicht-Wahrnehmen von Kindern und Jugendlichen, spielt genauso eine Rolle wie ein physischer oder sexueller Missbrauch. Das sind einfach die emotionalen und physischen Empfindungen und die Stimmung, in der Menschen aufwachsen, die ihr weiteres Leben begleiten. Sie werden dann diese Folie dort sehen, wo es darum geht, dass genau diese Erfahrungen bei Menschen einerseits Major Depressive Disorders entstehen lassen oder auch Bipolar Disorders, aber grundsätzlich dann auch noch bei der Suizidalität eine wichtige Rolle spielen. Also es geht um die Erkrankung an sich, um bestimmte Verhaltensweisen im Zusammenhang der Erkrankung, wo all diese Dinge biologische Prozesse in uns auslösen. Also auch dieser Vormittag löst irgendwas in Ihnen aus, was sich dann auch irgendwie genetisch niederschlägt. Und wir sind an und für sich Wesen, wo Genetik, Biologie, Psychisches, Soziales sich eng miteinander vereinen. Und wenn da viele traumatisierende Erlebnisse sind, dann bestimmt das unser ganzes Leben. Und das löst meiner Sicht große Betroffenheit aus, weil, und das wollte ich ja auch jetzt mit diesem Beginn und mit dieser Geschichte, die ich Ihnen erzähle, einfach weg von Zahlen, weil Zahlen sind auch eine Form von Abstand nehmen von einem Inhalt, der uns eigentlich sehr betroffen macht. Diese Grafik hat ein Tiroler Sprachkünstler für unsere letzte Tagung in Tirol gemacht. Suizid, eine häufige Todesursache. Wir haben uns schon überlegt, ob der Carlos ähnliche Inhalte bringt. Ich wiederhole das einfach noch einmal. Was Sie da sehen, ist diese rote Kurve und das ist die Häufigkeit des Suizides als Todesursache. Und Sie sehen, dass das bei Männern bis zum 40. Lebensjahr die zweithäufigste Todesursache ist. Die häufigste sind Neoplasmen. Aber das war auch das, was du gesagt hast. In dem Alter sterben die Menschen noch nicht so häufig, natürlich. Aber wenn sie dann sterben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an einem Suizid versterben, sehr groß. Und das lässt uns dann schon auch überlegen, was man tun kann. Jetzt zum Thema, das hat Gernot Sonneck schon angeschnitten, da geht es jetzt um Suizid und Neoplasmen. Ich habe das einfach jetzt auch deshalb gebracht, weil die häufigste Todesursache die Neoplasmen sind. Und jetzt kommt der Suizid und da kommen dann die Onkologen zu uns und die Onkologen versuchen wirklich jede Idee aufzugreifen, die die Wahrscheinlichkeit des Überlebens ihrer Patienten steigert. Und das ist dann halt auch der Suizid. Der Suizid, der nicht passiert, hilft halt auch die Überlebenswahrscheinlichkeit von Krebspatienten zu steigern und deshalb schauen die sich das dann wirklich ganz genau an. Ich sage das auch deshalb, weil ich mir denke, wir in der Psychiatrie denken an viele Dinge, Lebensqualität und Arbeitsintegration, Beziehungsfähigkeit und so weiter. Aber wir haben irgendwo einen Neglect auf dem Thema, wenn ich den Begriff aufgreifen darf, lebenserhaltend zu arbeiten. Wir arbeiten als Psychiater letztendlich auch lebenserhaltend und da habe ich jetzt einfach dieses Beispiel von den Onkologen. Und das stimmt, das, was Gernot Sonneck gesagt hat, das ist der Faktor 1,8, also sie haben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, an Suizid zu sterben. Aber das heißt halt auch, dass bei diesen 1,8 zwischen 0,5 Monate und 10 Jahre ist, aber wenn man schaut, die Suizid, das heißt, die SMR heißt nicht Suizid, Selbstmordrate, sondern standardisierte Mortalitätsrate, in dem Fall an Suizid, dann sehen wir, dass das in den ersten 5 Monaten dann fast 5,5 ist. Also in den ersten 5 Monaten ist um 5-fache angestiegen. Wenn man das dann differenziert anschaut nach verschiedenen Krebsarten, dann ist diese 1,8 einfach ein Mittel und dieser Mittelwert mag relativ niedrig erscheinen, aber es gibt dann einzelne Bereiche, da ist dann doch die Suizidalität von Menschen, die unter Krebs leiden, relativ hoch. Das waren jetzt die verschiedenen Krebsarten, die ich da übersprungen habe. Ich habe da ausgespart, ich habe diese Kurve vorhin war bis 50, was ist nach 50? Deshalb noch diese Folie der älteren Menschen. Und da sieht man, dass dieses Suizid im Alter bei uns relativ eindrucksvoll ist. Aber wenn man in andere Länder geht, das wäre zum Beispiel Schweden da, dann verläuft diese Kurve viel flächer. Wenn man nach Südamerika geht und südamerikanische Länder anschaut, da geht die Kurve überhaupt ganz flach. Also es ist nicht Gott gegeben, ja, das heißt kein Rückschluss auf meine Gläubigkeit, aber es ist nicht Gott gegeben, dass der Alterssuizid einfach ein Alterssuizid ist. Ich denke, da müssen wir uns gerade auch auf sozialer Ebene vieles überlegen, was man tun kann, dass der Mensch im Alter sich bei uns so desintegriert fühlt. Wenn man auf biologische Aspekte kommt, dann wissen wir auch, dass neben den ganzen Traumata und körperlichen Erkrankungen und Suchtverhalten, aber natürlich das Alter auch noch einen zusätzlichen biologischen Faktor hinzubringt, der unter Umständen auf der Ebene auch noch einmal verkomplizierend wirkt. Diese Kurve stammt von Nestor Capusta. Und da geht es darum, dass wir sehen, dass die Suizidrate in den letzten Jahren abgenommen hat. Und da hat er einfach verschiedene Affekte oder Einflüsse aufgezeigt. Und es werden einerseits die Spitalsentlassungen an Depressionen, das finde ich jetzt weniger wichtig, aber diese lila Kurve, das ist die Verschreibung von Antidepressiva. Und mit der Zunahme der Verschreibung von Antidepressiva scheint doch vielleicht auch ein Effekt in die Suizidalität von Menschen hineingegeben zu sein. Es ist eine Zunahme der psychosozialen Versorgungsmöglichkeiten. Wenn wir zwischen ländlich und städtisch unterscheiden wollen, dann denke ich, seien doch die großen städtischen Ballungsgebiete doch auch gut mit psychosozialen Einrichtungen ausgestattet. Das ist im ländlichen Bereich deutlich weniger. Ich komme aus dem ländlichen Bereich Tirol. Und dann geht es noch einmal um die Einstellung der Menschen, Hilfe anzunehmen, wenn man psychisch krank ist. Und das ist in ländlichen Regionen deutlich niedriger als bei Ihnen da in Wien, da scheint es eine geringere Bedeutung zu haben. Aber unter anderem scheinen auch die Verschreibungshäufigkeiten von Antidepressiva eine Rolle zu spielen. Hier aus dem Konsensuspapier Suizidalität von der Österreichischen Gesellschaft für biologische Psychiatrie. Und da hänge ich jetzt an, das präsuizidale Syndrom von Ringel, dann die suizidale Entwicklung von Böldinger. Aber es gibt dann noch was, das da hier genannt ist, nämlich dass Maria Asberg hier zitiert im Jahre 1986 nachweisen hat können, dass Hydroxyndol-Essigsäure vermehrt im Harn Ausdruck dafür ist, dass Menschen suizidale Handlungen hinter sich haben. Also es scheint ein Mangel an Serotonin zu bestehen. Serotonin, die Hydroxyndol-Essigsäure ist ein Aufbauprodukt des Serotonins. Und so hat dann letztendlich Maria Asberg begonnen mit diesen biologischen Markern und die Beschreibung dieser biologischen Marker. Und ganz wichtig, das Serotonin. Und wenn man schaut, was es an genetischen Studien jetzt bis in das letzte Jahr gegeben hat, gibt es ganz, ganz viele Dinge, und wo man sagt, ja, und da war einmal ein Hinweis auf, dass Tryptophan eine wichtige Rolle spielen kann oder das oder jenes. Was konsistent geblieben ist, das ist der Stoffwechsel von Serotonin, der eine Rolle spielen dürfte bei der Suizidalität. Hier diese Studie über die letzten zehn Jahre genetische Forschung. Dieser Paper liest sich außer eben Serotonin und das Cortisol und Stressmodelle. Da gibt es positive Studien, negative Studien, in Wirklichkeit wissen wir gar nichts. Da gibt es positive Studien, negative, in Wirklichkeit wissen wir gar nichts. Also es scheint auch so zu sein, dass wir immer mehr biologische Studien machen können und immer mehr Einblick in die Biologie bekommen. Aber je mehr wir Einblick in die Biologie bekommen, desto mehr Widersprüche bekommen wir auch. Und es scheint dann für uns manchmal recht verwirrend zu sein. Hier ein Gen, also was sich ein Tiroler unter einem Gen vorstellt zumindest. Und ich habe immer gesagt, wenn es um biologische Ursachen gegangen ist, Genetik. Genetik ist was Biologisches. Aber ich finde, das Gen ist viel komplizierter, als dass es nur die Biologie reflektieren würde, weil diese Gene bzw. die Botschaften, die diese Gene weitergeben durch die Möglichkeiten der Expression, die, wenn Sie ein bestimmtes kodiertes Gen haben, dann hat sich sozusagen die Natur überlegt, dass man das ganz auf unterschiedliche Art und Weise lesen kann und verkürzt und verspätet und verschoben und so weiter. Also es ist nicht nur die Genetik, sondern auch das Lesen der Genetik, die doch stark beeinflusst wird von unseren sozialen Gegebenheiten und unseren psychologischen, psychodynamischen Erlebnissen, das Gen letztendlich eine Vereinigung des biopsychosozialen Aspektes ist. Das Gen ist nicht nur bio. Was soll denn dann psycho und sozial sein, wenn es nicht letztendlich sich doch auch im Gen wiederfindet? Und die Gene verbinden eine Spezies, und da meine ich nicht nur mich als Mensch, sondern die Menschheit, und dann aber natürlich auch das Individuum mit der Welt. Und das, denke ich, ist das ganz Besondere und auch Geheimnisvolle an der Genetik. Und jetzt mache ich einen Sprung. Das bleibt mir gar nichts anderes übrig. Bei dem Thema muss man auch mitunter Sprünge machen. Das ist eine Studie, die wir schon vor relativ langer Zeit in Tirol gemacht haben. Wir haben uns nämlich angeschaut, ob es unterschiedliche Cluster, also unterschiedliche Gruppen von Menschen gibt, die suizidale Handlungen machen. Und da haben wir 6 Cluster gefunden. Und die zu erklären, wäre jetzt einfach auch der Zeit zuliebe nicht möglich, aber die Cluster gehen von einem relativ leichten suizidalen Handlung aus, wo der Wunsch zu sterben praktisch nicht vorhanden war, bis zum Cluster 6, wo letztendlich wirklich eindeutig ein Wunsch zu sterben da war, aber auch so Dinge wie eine ganz eindeutige Vorbereitung, dass man dabei auch sozusagen wirklich Ruhe hat und nicht irgendwer kommt und das aufdeckt oder dass man wirklich eine lange Phase der Planung, bei einer langen Phase der Planung stimmt dann auch das irgendwie nimmer, wo man sagt, das serotonerge System ist auch notwendig für die Kontrolle von Impulsen. Bei wirklich vollzogenen Suiziden scheint die Impulskontrolle nicht mehr so eine wichtige Rolle zu spielen, weil das wird wirklich von langer Hand vorbereitet. Aber was wir dann gesehen haben, jetzt, das sind die verschiedenen Fälle, was wir gesehen haben, dass je nach Schwere dieser Gruppe die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Suizidversuch wiederholt, unterscheidet. Und da sind also mit der Wiederholung ganz häufig die zweite Gruppe, das wären die manipulativen, eher Persönlichkeitsgestörten, die das einsetzen, um die Umwelt sozusagen und das soziale Umfeld damit zu beeinflussen. Aber dann braun, das wäre die manipulative Gruppe und diese braunen wären die ganz schweren Suizidversuche, die schon ganz weit vorstehen. Und jetzt sind wir hergegangen und haben das mit verschiedenen Diagnosen verbunden und jetzt wird die Geschichte schon interessanter, dass man sagen kann, es sind bei den Suizidversuchen, die eher so appellativ sind, psychotrope Substanzen im Vordergrund, aber je intensiver die Suizide werden, desto mehr haben wir letztendlich affektive Störungen im Vordergrund und das denke ich ist ganz wichtig, also dass affektive Störungen Menschen mit Major Depressive Disorder, beziehungsweise auch Menschen mit bipolaren Störungen, ganz eine wichtige Rolle spielen. Und das war schon ganz am Anfang des Vortrages, dass letztendlich Erlebnisse und Vergangenheit über die verschiedenen Erfahrungen, die wer macht, auch in die Genetik Einfluss nehmen. Und das ist jetzt diese Studie, da geht es um den Einfluss von Geschlecht auf suizidale Phänotypen, also wie sich die Suizidalität letztendlich zeigt. Und letztendlich auch auf affektive Störungen. Und jetzt wiederholt sich das noch einmal. Da sehen wir da, das wird jetzt weiter hinten, glaube ich, schon gar nicht mehr möglich sein zu lesen. Aber das sind die verschiedenen, also das ist ein Major Depressive Disorder. Da waren 80% in der Studie, 20% der Teilnehmer waren letztendlich, haben eine bipolare Störung gehabt. Und jetzt war die Frage, die haben alle ein Major Depressive Disorder oder eine bipolare Störung und wer von denen begeht jetzt tatsächlich einen Suizid oder einen Suizidversuch? Und da hat man gesehen, dass eben diese ganzen Faktoren, emotional abuse, physical abuse, sexual abuse, emotional neglect und physical neglect eine wichtige Rolle spielen. Auch wenn beim Bestehen der Erkrankung spielen diese Faktoren eine wichtige Rolle, ob es dann zu suizidalen Handlungen kommt. Und dieser Effekt war, das würde man jetzt auf dieser Folie sehen, bei weiblichen Probanden deutlich stärker und bei männlichen weniger stark ausgeprägt. Aber all diese Dinge, wie hast du oder wie haben Sie Ihre Jugend erlebt, was haben Sie erfahren, was ist alles geschehen, aber auch vor allem dieses emotional und physical neglect, das einfach nicht wahrgenommen werden, einfach auch nicht als Mensch akzeptiert und angenommen sich fühlen dürfen, spielen eine wichtige Rolle bei Menschen, die einerseits Stressempfindlichkeit entwickeln, also deren Stresssystem ist viel anfälliger als bei anderen und damit letztendlich auch die Möglichkeit, an einer suizidalen Handlung zu erkranken. Eine eindeutige und wirklich auch replizierte Studie und die wirklich auch heute noch hohe Anerkennung findet und zitiert wird, ist von Caspi die Studie über die Allele, bei dem Gen, das den Serotonintransporter kodiert und die haben dann so zwei Allele, also so Anhänge, die entweder kurz oder lang sind oder einer kurz, einer lang, beide kurz und je mehr der Anteil an kurzen Allelen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das sieht man da, an einer Major Depressive Disorder zu leiden. Ich versuche da, den sieht man da schlecht. Aber jetzt kommt noch was dazu, die belastenden Ereignisse. Je nachdem, wie viel belastende Ereignisse wer hat, kommt es dann letztendlich erst zum Tragen, ob diese Allele kurz oder lang sind. Also es braucht unter Umständen beides. Es braucht die Erlebnisse in der Geschichte und es braucht aber auch die genetische Voraussetzung, dass Menschen letztendlich dann Suizidversuche begehen. Hier eine grafische Darstellung, die ich einfach in der Zeit jetzt auch nicht besonders ausführlich erklären kann, aber man sieht, dass bei dauerhaftem Stress, dass immer sozusagen auf das neuronale System einwirkende Cortisol letztendlich eine Reduktion der Serotonergen-Übertragungsmöglichkeiten bewirkt und dass das letztendlich dann viele biologische Prozesse einleitet, was dann auch noch dazu kommt, dass die unter Stress geraten, weniger stressresistent sind, wenn sie in ihrer Vergangenheit entsprechende Belastungen gehabt haben. Das ist ein Paper, der jetzt aus ganz neuester Zeit kommt, das ist 2015. Epigenetik, das ist eben wie die Umwelt, die das Ablesen von genetischen Informationen organisiert. Dieser Teil entwickelt sich während unseres Lebens, kann aber sein, dass der sich schon in Generationen vorher entwickelt hat und auch vererbt wird. Also man sieht, wie soziale Dinge dann auch noch eine Rolle spielen und da sieht man wiederum, dass der Einfluss von Genetik und der Einfluss von Childhood Traumata eine wichtige Rolle spielen, wie dann letztendlich dieses SKA2 ist ein Peptid, das das Ablesen von Serotonergen-Inhalten transportierenden Genen organisiert. Da gibt es dann noch auch Positron-emissionstomografische Ergebnisse, die schauen dann, wie viele Rezeptoren, und zwar Serotoninrezeptoren, in den entsprechenden neuronalen Systemen sich befinden und was man sieht, wenn es einen Defizit an serotonerger Übertragung gibt, gehen die Rezeptoren nach oben, um dem letztendlich entgegenzuwirken und auch da haben wir einen Marker für biologische Veränderungen bei Menschen, die unter suizidalen Situationen leiden. Hier wiederum, da sieht man letztendlich die Dichte von diesen Rezeptoren und da sieht man, dass je dichter diese Rezeptoren sind, auch die Menschen in der Beck Suicide Intense Scale nach oben gehen. Und was wir auch sehen, dass die suizidalen Aktionen bzw. auch die Letalität nach oben geht mit einer Zunahme der Dichte der Rezeptoren. Ich hoffe, ich überfordere Sie eben nicht. Aber man sieht einfach, dass auf allen Ebenen, wo biologische Prozesse eine Rolle spielen, bei Menschen, die suizidale Handlungen machen und entsprechende Erfahrungen in der Vergangenheit haben, das also sich tatsächlich niederschlägt. Interessant ist schon auch, dass man da nicht nur so die Biologie darstellt, sondern dass man auch zunehmend gelernt hat, die Biologie zu verknüpfen mit letztendlich Traumata in der Kindheit und in der eigenen Vergangenheit und dass sich letztendlich ja auch Biologie und Phänotypen letztendlich treffen. Hier geht es jetzt darum, dass man letztendlich, und ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube, das geht darum, Diagnosen zu stellen, die Zusammenhänge zu erfassen. Wir haben das auch wunderschön gehört beim Vortrag von Gernot Sonneck, der auch schon die Therapie aufgezeigt hat, oder auch beim Referat von Mejeriakov. Da sieht man, das kommt wieder aus diesem Konsensuspapier, dass Menschen, die suizidal sind und dann SSRIs bekommen, wie die Suizidversuche ausschauen und da sehen Sie vor der Indikation der SSRIs steigen da knapp vor die Patienten in Behandlung kommen die Suizidversuche an und mit der Dauer der antidepressiven Behandlung nehmen sie wieder ab. Therapie, Sie sind Gatekeeper, vielleicht hören wir was über Gatekeeper-Schulungen heute noch zu dem Thema, weil ein wichtiger Punkt in der Suizidprävention wird das Schulen von Gatekeepern sein, von Professionellen, die unter Umständen die Tür, das Gate in das professionelle Helfersystem öffnen kann, professionell in dem Sinn von Psychiatrie und Psychotherapie, weil ich glaube einfach, wenn man nicht das entsprechende Rüstzeug hat, dann durch diese Patientengruppe durchaus überfordert sein kann. Grundsätzlich geht es um die Behandlung der psychiatrischen, aber auch körperlichen Grunderkrankung. Auf jeden Fall das Verschreiben von Antidepressiva und da SSRIs. Wir haben schon gehört, das war auf einer Folie, die geringe therapeutische Breite von Tricyclika. Lithium ist eines der am besten belegten Substanzen mit antisuizidaler Wirkung. Es gibt sogar dann die Studien mit Lithiumkonzentration im Grundwasser. Clozapin hat, ist die zweite Substanz mit wirklich evidenzbasierter Wirksamkeit und antisuizidalem Effekt. Ich glaube, da geht es jetzt weniger um Clozapin und es ist ja schwer, bei den ganzen Problemen, die Clozapin sonst machen kann, zu empfehlen, verschreiben Sie suizidalen Patienten einfach Clozapin, aber ich glaube, es ist ein Ausdruck dafür, dass atypische Neuroleptika da auch wirken können. Benzodiazepine, hat Gernot Sonnek auch schon gebracht, um die akute Phase irgendwie zu überbrücken, aber Vorsicht, das ist große Bereitschaft, dann davon abhängig zu werden und natürlich Psychotherapie, die ich jetzt als letztes hinschreibe, aber das Thema war ja biologische Aspekte. Das ist ein Foto von der Biennale in Venedig und ich sage, das bringt gerne am Ende, weil es war unmöglich, alles, was die Biologie und Suizidalität betrifft, Ihnen jetzt da zu transportieren. Ich habe so kleine Spotlights Ihnen geboten und dazwischen viel Dunkelheit, verzeihen Sie das, aber ich hoffe, dass Sie mit den kleinen beleuchteten Punkten doch auch von dem profitieren können. So, danke.